Sergei Lochtofen hat mir gefehlt, natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht, aber mir. Und ich freue mich, dass ich wieder mit ihm sprechen darf. Schönen guten Morgen, Herr Lochtofen.
Guten Tag, Herr Rose. Wir freuen uns, dass Sie wohlbehalten aus der Welt wieder zurückgekommen sind. Wo haben Sie sich denn überhaupt rumgetrieben?
Ich war am Wochenende in Straßburg und Stuttgart. Aha. Straßburg, da habe ich erst mal verstanden, warum das tatsächlich so eine wichtige europäische Hauptstadt ist, warum das Europaparlament dort sitzt. Das ist folgerichtig und das war euphorisierend. Auf der anderen Seite muss ich mir auch Sorgen machen um Europa, wenn man nach Italien schaut, oder?
Erstens ist es sehr schön, dass Sie den Blick weiten. Das würden wir ja vielen in Dresden bei Pegida auch wünschen, dass Sie vielleicht mal irgendwo hinfahren, sich das mal anschauen. Aber bei manchen nützt ja nichts, wenn Sie die AfD-Spitze in Thüringen sehen. Die fahren nach Ägypten in Urlaub, vorzugsweise, weil es eine so schöne Gegend ist, weil da so viele Muslime sind. Und hier machen sie das Gegenteil. Also, das ist nicht ganz so einfach in der Welt. Bevor wir in die Woche starten, möchte ich mich ja Ihren Herrn Hucke erstmal nochmal richtig loben. Das hat er gut gemacht in Ihrer Abwesenheit. Also, er hat Sie sehr würdig vertreten. Mhm. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine ordentliche Truppe um sich versammelt.
Unbedingt.
In jeder Hinsicht.
Ja, die hat sich selbst versammelt, aber das ist schon
ein guter Haufen. Das ist ja sehr schön. Also, Schwarmintelligenz.
Absolut.
An dieser Stelle. Gut, Italien, ja, das ist natürlich wieder eine Finte gewesen gestern, aber zeigt einfach, wie riskant das Ganze ist, was im Augenblick passiert. Es ist ja kein italienisches Phänomen, sondern in Frankreich, in Deutschland ja genauso. Es dringen Menschen an die Macht, die es nicht können, aber eine große Klappe haben. Und an dieser Stelle hat der italienische Präsident einfach die Notbremse gezogen, bevor er jemanden zum Finanz- und Wirtschaftsminister, und das ist ja eine große Macht in so einer Regierung, wir erinnern uns nur an Helmut Schmidt, der das ja auch mal ausgefüllt hat, diesen Platz, und daher auch seinen Ruf hatte viele Jahre, dass jemand da rankommt, der nun, sag ich mal, mit fast faschistischen Auffassungen zu Europa und zur Politik, Furore gemacht hat. Sie müssen ja davon ausgehen, auch jetzt in den Kommentaren in Italien, es läuft ja wieder auf Neuwahlen hinaus, wird zum Beispiel Deutschland für alles verantwortlich gemacht und dass sie nur von Europa profitieren. Und das ist ja das Interessante. In Italien sind die Populisten der Meinung, Deutschland würde alles dominieren. Und in Deutschland die Populisten behaupten genau das Gegenteil. Das heißt, ohne die Fakten zu betrachten, wird was behauptet und viele Menschen glauben. So gefährlich ist das inzwischen.
Man könnte mal sagen, Rom ist weit weg, die Römer spinnen, aber man darf nicht vergessen, dass Italien zur Stabilität von Europa sehr wichtig ist, nicht nur Frankreich und Deutschland. Wenn es wirtschaftlich schwierig wird in Italien, das ist es derzeit, der Finanzkollaps und eine Finanzkrise in Italien steht kurz bevor. Und jetzt noch diese politische Instabilität hat doch direkte Auswirkungen auf Europa. Und das sollte uns ja wirklich tatsächlich sorgenvoll stimmen, oder?
Selbstverständlich. Ich komme jetzt sofort auf mein Steckenpferd, dass nicht in erster Linie nur die Politik an solchen Situationen schuldig ist, sondern die Wähler, die sehr unvernünftig reagieren. Das heißt, zwei Gruppierungen gewählt haben in Italien, die beide nicht in die Zukunft führen, sondern in die Vergangenheit höchstens. Das heißt also, es ist mühselig, heute ein Land zu regieren bei diesen vielen Gruppeninteressen, aber es muss gemacht werden. Insofern mag der eine oder andere sogar sich vorstellen, Italien ist die drittgrößte Wirtschaft Europas. Das heißt, wenn die ausfällt, wenn die in den gleichen Strudel gerät wie Griechenland, das hat eine ganz andere Auswirkung auf uns als bei einem weit kleineren Land, wie es bei den Griechen der Fall gewesen ist. Das heißt, es ist sehr gefährlich, tatsächlich in dieser Zeit so unsinnig die politischen Karten neu zu mischen. Insofern, wir haben auch leider nicht die Situation, in Frankreich haben wir dann so einen Heilsbringer wie Macron, einen smarten Typen, der noch natürlich liefern muss in der Substanz, den hat er viele versprüht, was er davon realisieren kann, muss man sehen. Aber in Italien ist ja nicht mal das da, das heißt, das sind... Die Lega Nord wird in Teilen ja profaschistisch schon gehandelt, aber einfach autoritäres, diktatorisches Verhalten in dieser Partei durchaus an der Tagesordnung ist. Das heißt also, wir müssen aufpassen und ich hoffe ja, dass der eine oder andere zu mehr Vernunft kommt, auch in Deutschland. Hat ja am Wochenende zumindest Zeichen gegeben, in Berlin hatte sich ja wieder die AfD aufgeplustert und wollte zeigen, dass sie das Volk sei, was natürlich völliger Unsinn ist. Und ein Mehrfaches von Gegendemonstranten hat dagegen deutlich gemacht, wo die Mehrheitsstimmungen hier in diesem Land liegen. Leider war die Berichterstattung gestern, ich weiß nicht, ob Sie die jetzt verfolgt haben, nicht so. Also die AfD wieder vorne dran, das heißt, man macht schon wieder Werbung für die. Anstatt zu sagen, 25.000 sind angetreten, ihnen Nein zu sagen und nur ein paar kläglicher Rest-AfDler aus ganz Deutschland sind da zusammengekommen, haben rumkrakeelt.
Ja, die Perzeption, die Wahrnehmung, unser Bild von der Welt, das könnte man jetzt auch runterbrechen auf die neue Datenschutzrichtlinie, die ist seit 2 Jahren in Kraft und jetzt werden alle hektisch. Man hätte es wissen können, man hätte es wissen müssen, aber wir verschieben alles auf den letzten Moment und das, was wir nicht direkt vor uns sehen, scheint uns nicht direkt zu betreffen. Das ist so eine Fehlkonstruktion des menschlichen Hirns, oder?
Ja, da haben Sie schon an der richtigen Stelle das erwischt, weil natürlich viele Leute versuchen, irgendjemanden verantwortlich zu machen. Nein, das ist eine selbstgemachte Geschichte, Aufregung. Ich kann mich erinnern bei der Einführung des Euro. 5 Jahre vorher war es bekannt, das mussten die Firmen umstellen. 3 Monate vor der Umstellung, wenn ich mich richtig erinnere, war die Hälfte der Firmen in Thüringen noch nicht so weit, natürlich vor allem die kleineren, sich damit zu beschäftigen und haben dann geschrien und gejammert, das ginge doch nicht und was das für eine schlimme Geschichte sei und an ihnen vorbeigemacht worden ist. Das ist höchstwahrscheinlich eine Unvernunft, die in uns sitzt. Wir haben das ja auch nicht anders erlebt, als wir schon in den 2000er Jahren in der Mitte geschrieben haben, pass auf, die Lehrlinge werden knapp, pass auf, die Fachkräfte werden knapp. Fast jeden Tag wurde darüber geschrieben. Hat nichts genutzt, man hat sich nicht damit beschäftigt. Heute hat man es nachsehen an dieser Stelle. Das heißt, mich interessiert an dem Punkt auch, dass derjenige, der nichts gemacht hat, dann versucht, irgendjemand anders dafür verantwortlich zu machen. Die Richtlinie selbst, ich hoffe ja, die nutzt allen etwas. Ich kriege inzwischen auch eine ganze Reihe Mails, die ich nie bestellt habe, wo ich auch nie meine Adresse hinterlegt habe. Den werde ich jetzt mal allen meine Mail schicken und sagen, wenn sie nicht aufhören, kriegen sie juristische Folgen. Hoffentlich verstopfen sie dann weiterhin nicht meine Mailadresse.
Wenn wir in der DDR Witze erzählt haben, war das ja eine Kompensation. Also Witze und Humor ist ja ganz wichtig, um was zu verarbeiten. Wahrscheinlich wird es in der Zukunft irgendwann mal Witze geben, die anfangen mit trifft sich Kim und Donald. Klingt irgendwie wie aus dem Comicheft. Wenn sich Kim und Donald treffen, dann treffen sich ja 2 komische Typen, aber es geht tatsächlich um ernste Politik, oder?
Ja, komische Typen sind es trotzdem, aber es sind auch Spieler, also Gambler, also Pokerspieler. Das heißt also, wir leben viel gefährlicher, als wir es glauben. Dieses Hin und Her, ich meine, jeder andere würde ja vor Scham versinken, wie der Trump einen Tag verkündet er das, den nächsten Tag verkündet er das. Wir haben uns ja darüber unterhalten, wieso kam es dazu, dass die Nordkoreaner eingelenkt haben. Und Donald Trump hatte ja ganz vollmundig verkündet, dass das ein Produkt seiner weitsichtigen, klugen Politik sei. Einige seiner Mitarbeiter haben sogar den besten Witz, ich meine, die Witze gibt es ja wirklich heutzutage, kreiert, dass er einen Friedensnobelpreis kriegen sollte. Ja? Also insofern, die Realsatire ist meistens viel härter als das, was sich die Menschen ausdenken können. Aber es ist ja vollkommen klar, dass die Nordkoreaner dann irgendwann sagten, jetzt können wir auch mit denen reden, weil sie die Bombe haben, weil sie ihre Trägersysteme haben, weil sie jederzeit den Eindruck erwecken können, Tokio könnte unter einem Atompilz landen oder vielleicht sogar Los Angeles. Das heißt, das war der Grund, warum sie beilenken konnten, nicht weil Donald Trump rumgewütet hat und irgendwelches Zeug verkündet hat. Und diese Darstellung von Trump, dass er jetzt die dazu zwingt, alles abzurüsten, ist unsinnig. Natürlich werden die Nordkoreaner ihre Raketen und Bomben behalten. Aber sie werden nicht weiter aufrüsten. Sie sagen, wir brauchen es gar nicht mehr. Das, worum es uns geht, also die Selbstversicherung dieses schrecklichen Regimes, die funktioniert. Insofern, ich glaube, das geht noch ein paar Mal hin und her, also sicher können wir nicht sein, dass die sich am 12. Juni treffen, zumal die Mitarbeiter von Donald Trump schon schreien, das geht ja gar nicht, also von der Organisation der Sache her, aber da ist er, sage ich mal, spontan genug, um sich über alles hinwegzusetzen. Aber die Frage wird sein, Pokerspieler wollen gewinnen, um jeden Preis. Und der Preis könnte für uns alle sehr hoch sein, das heißt, wenn die bis zuletzt auf diese Art und Weise die Welt in Geiselhaft nehmen.
Dann reden wir zum Schluss nochmal über Peanuts, über Summen, über die manche lachen, dass aber wenn es aufs Lokale geht, dann doch eine Menge Geld ist. Das Erfurter Stadion beschäftigt wieder die Menschen und die Idee einer Multifunktionsarena. Das liegt vor der Tür, das kann man sich angucken und da kann man sich auch aufregen, oder? Ist das nicht der Rede wert?
Reden muss man immer. Das ist jetzt wie bei dieser BAMF-Geschichte. Also wenn tausendmal falsche Bescheide rausgegangen sind, muss man genau hinschauen. Im Verhältnis zu den Millionen, die insgesamt behandelt werden mussten, ist es eine ganz geringe Zahl von Fehlern. Ich vermute, die Fehlerquote ist sogar viel höher, aber in normalen wirtschaftlichen Abläufen, ich erinnere nochmal daran, bei der Wiedervereinigung sind hunderte Milliarden über den Tisch gegangen und alle gehen davon aus, ganz seriöse Rechnungen, 10% davon sind versickert oder zum Teil durch kriminelle Machenschaften in falsche Taschen geraten. Das ist dann 50, 40 Milliarden. Ja?
Milliarden.
Also bei solchen Prozessen, wo so viele Fälle behandelt werden, ist es ganz, also wäre absurd zu glauben, dass da nicht auch grobe Fehler zum Teil gemacht werden. Dass das jetzt aufgeklärt wird, dass das der arme Seehofer, den ich sonst in jeder Situation mit für alles verantwortlich mache, aber er war nun mal nicht Innenminister zu dieser Zeit, das war de Maizière, dass der das jetzt aufklären, ist auch gut so, da hat er was zu tun und da wird ihm vielleicht ein Zahn gezogen an dieser Stelle, denn am Anfang haben sie ja gepoltert. Aber das, sage ich mal, so aufzublasen, wie es im Augenblick die ganze Woche überall diskutiert wird, ist völliger Unsinn. Und genauso ist es, wir haben uns damals bei dem Stadion unterhalten, haben gesagt, das bleibt erstens nicht bei der Summe beim Bauen, das ist nie so. Das ist auch bei Privatunternehmen nie so. Das heißt, am Anfang wird projektiert, ein bisschen günstig gerechnet, vielleicht hat man ja auch noch Glück bei der einen oder anderen Geschichte. Nein, man hat meistens Pech und dann wird das doppelt so teuer. Das ist in Erfurt nicht der Fall gewesen, das heißt, wir sind schon gut durchgekommen mit diesen ganzen Veränderungen. Das Stadion, ob wir wollen oder nicht wollen, musste modernisiert werden. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich glaube, es musste trotzdem. Und zweitens haben wir damals gesagt, zu Recht wir beide, dass das nie und nimmer gelingt, dieses Stadion ständig mit irgendwelchen Events vollzukriegen, weil klar, wenn man dreimal im Jahr die Rolling Stones hätte, würde ich sagen, okay, da kommen wir gut über die Runden, aber die kommen nicht hierher. Das ist zu klein, das ist das Einzugsgebiet von Erfurt ist zu klein. Das heißt, das ist viel Kleinarbeit, wie bei der Messe, wie beim Flughafen. Wir müssen uns das aber bis zu einem gewissen Grad leisten, um eine wirklich halbwegs bedeutende Stadt zu sein. Es sei denn, wir sagen, nö, das reicht uns auch ein Image, wie es vielleicht Sangerhausen oder irgendjemand halt sagt, da muss Erfurt nicht auffallen. Hm. Dann können wir das alles streichen, dann können wir die Oper schließen, Theater schließen, da können wir die Kultur nicht unterstützen. Das wäre unsinnig. Insofern glaube ich, an dieser Stelle realistischer Blick, das war so zu erwarten, es ist so gekommen und es ist bei Weitem nicht so schlimm gekommen, wie es hätte sein können.
Und falls wir halbwegs bedeutend werden wollen, dann müssen wir uns mit Weimar zusammentun. Damit liebe Grüße nach Weimar. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und wir hören uns, und das freut mich sehr, nächste Woche wieder.
Ich hoffe doch auf jeden Fall. Auch allen eine schöne Woche.